gut, 3 Tage, 3 Winzer, 3 Türen und keine davon habe ich selbst aufgemacht. Und das sage ich dir gleich ganz ehrlich dazu. Diese Folge erzählt euch nichts, was ich verdient hätte. Sie erzählt, was passiert, wenn man neben dem Richtigen steht. Ich bin Maja Kirsch und in der letzten Folge habe ich euch ein Versprechen gegeben. Ich nehme euch mit zu meinen Tankstellen. Und heute ist der erste Stopp. Ich war Ende April in Burgund mit Hans-Christian Kist und seiner Frau Stefanie Schweizer vom Binarium Zink in Bühl. Beziehungsweise vom Servicebund Unternehmen Josef Zink. Und einer Gruppe aus Weininteressierten und Weinkennern, die diese Reise erst zu dem gemacht haben, was sie geworden ist. Mein Dankeschön an dieser Stelle geht ganz besonders an Hans-Christian, der die Reise hauptsächlich organisiert hat, mit natürlich der Unterstützung von Stefanie. Er war aber derjenige, der uns die Türen aufgemacht hat bei den Winzern und der für den kompletten gastronomischen Rundumblick gesorgt hat, sodass wir wirklich richtig gut versorgt waren. Ich konnte im Burgund nicht nur lernen, ich konnte einfach auch auftanken nach einigen, ja, doch herausfordernden, sehr denkenden Wochen. Und das hat genauso viel mit den Weinen zu tun, wie mit dem, was um die Weine herum passiert ist. Also mit diesen wunderschönen Dörfern aus hellem Kalkstein, mit den Mittagstischen, die so attraktiv kalkuliert waren, dass ich erstmal staunen musste. Aber auch mit der Bistro-Bestuhlung vor den Restaurants, draußen einfach auf der Hauptstraße, so wie man das aus Frankreich oder aus Filmen kennt. Und es hat auch mit den Menschen und diesen Tischen zu tun, die alles eins gemeinsam hatten, nämlich ein Glas Wein in der Hand. Und das war ganz selbstverständlich, nicht nur nebenbei. Man kann sagen, oder ich will sagen, Wein war der Anlass für diese Reise, aber er war nicht der ganze Inhalt. Wenn ich euch das Burgund beschreiben soll, fängt es bei mir nicht im Keller an, sondern draußen, auf der Straße. Also, die Dörfer sind mit wunderschönen Häusern aus hellem Kalkstein, Mauern, Gärten und dann dieses Treiben auf den Marktplätzen, auf den Straßen, wo gastronomische Bistros oder ja kleine Restaurants sind, so wie man das aus Frankreich halt kennt. Da werden einfach Tische rausgestellt, Bistrobestuhlung, Menschen, die sich Zeit lassen, ein Glas in der Hand. Das Ganze ist hier selbstverständlich und es wirkt null inszeniert. Obwohl man jederzeit die Kamera draufhalten könnte und es eine klassische Filmszene aus französischen Filmen sein könnte. Für mich war es das erste Mal im Burgund und auch das erste Mal in Beaune. Im Bordeaux war ich schon mehrfach und ich hatte es mir so ähnlich vorgestellt, aber ich muss hier sagen, das Burgund hat mir ein bisschen besser gefallen. Von den Häusern, von den Mauern und von dem Kalkstein habe ich ja schon gesprochen. Und das ist im Prinzip derselbe Stein wie der Boden, auf dem die Reben dort stehen. Es ist ein Kalkstein aus dem Jura, im Grunde aus dem Urzeitmeer entstanden. Also genau der gleiche Kalk, aus dem die Häuser sind, gibt auch den Pinots und den Chardonnays diesen mineralischen Ton. Und gleichzeitig ist es aber auch der Stein, der die Mauern zwischen den Lagen, die kleinen Hütten in den Reben, die hier Cabots heißen. Und es ist auch der Stein, der an der Wand des Hauses ist, in dem der Winzer lebt. Der Stein kommt aus den verschiedenen Brüchen nur ganz wenige Kilometer entfernt. Und man weiß hier, oder ich habe festgestellt, dass Stein und Wein oft am selben Hang sind. Er wird, wenn er frisch gebrochen ist, ist er fast weiß und wird dann mit der Zeit so silbrig-grau. Und abends, wenn die Sonne drauf scheint, dann hat er sowas Honigfarbenes. Das war so für mich die Farbe, die sich durch alle 3 Tage durchgezogen hat. Von Beaune über Merceau bis nach Aulx-Couton. Und das war so der erste Eindruck, den ich vom Burgund hatte. Und den hatte ich, bevor ich überhaupt einen Schluck Wein im Glas hatte. Aber lasst uns mal losfahren. Tag 1 war Freitag und wir sind sehr früh, um 5:30 Uhr morgens, ab Bühl losgefahren. Und der erste Stopp war kein Frühstück. Es war kein Spaziergang durch Beaune, sondern es war direkt ein Weingut. Vincent und Sophie Moreau in Chassagne-Montrachet. Ich muss das hier nochmal kurz einordnen für die, die das Burgund oder die Wein nicht so gut kennen. Also, Chassagne ist eines der bedeutendsten Weißweindörfer der Region. Allein hier gibt es 3 Grand Crus, also Premium-Weine, wenn man das so sagen möchte. Und allein in Chassagne gibt es davon 3 der größten und wichtigsten, berühmtesten Grand Crus. Le Montrachet, Bâtard Montrachet und Criot Bâtard Montrachet. Und das ist eine Liga in der wir uns direkt morgens um 10 bewegt haben. Alles auf nüchternen Magen. Familie Moreau ist seit, ich glaube, 1643 in Chassagne. Und Vincent ist die 10. Generation. Sein Sohn steht inzwischen mit auf den Etiketten, Maxime. Und ich bin mir sicher, da kommt die 11. Generation. Sophie, Vincents Frau, kommt auch aus einer Winzerfamilie, aus Saint-Denis. Beide Familien hatten, als sie zusammengekommen sind, Anteil an einer bestimmten Lage, dem Premier Cru Les Embrassés. Die Moreaus aus Chassagne und Sophies Familie aus Saint-Denis. Und mit der Heirat der beiden sind diese Anteile zusammengekommen. Und daraus entsteht heute ein Wein, den es nicht gegeben hätte, wenn die beiden sich nicht gefunden hätten. Und mein Thema mit den Türen fängt hier an, beim ersten Wein. Oder bei den ersten Weinen dieses ersten Tages. Wir haben 8 Weine probiert, alle aus dem Jahrgang 2024. Gestartet mit dem Bourgogne Chardonnay. Zum Einstieg, dann gab es Saint-Aubin, Le Chamois und den Puligny La Truffière. Dann hatten wir noch Chassagne Vervigne, 3 Premier Crus aus Chassagne und am Ende ein Bâtard Montrachet Grand Cru. Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber wenn ihr mich fragt, welcher Wein mich an diesem Vormittag am meisten gepackt hat, dann muss ich ehrlich sein. Der Bâtard Montrachet ist natürlich ehrwürdig, klar, voller Spannung und ein absolut großer Wein. Aber der, bei dem ich wirklich innehalten musste, war der Les Embrassés. Nicht der lauteste, nicht der breiteste, sondern für mich der feinste an diesem Morgen. Der Mongeau, ein weiterer Premier Cru, war super kraftvoll, auch zugänglich. Und mir war klar, und das habe ich auch am Tisch gesagt, der würde jede Blindverkostung gewinnen, wenn man den reinstellt. Also wenn man jetzt einfach nur gegeneinander probiert, wäre es der Wein, den man auch jemand hinstellen kann, der mit Burgund noch nicht so viel anfangen kann und trotzdem versteht der gleich, worum es geht. Es war eine großartige Probe mit einer tollen Atmosphäre und ich dachte nur am Ende, wie geht das hier wohl weiter die nächsten Tage, wenn wir auf diesem Niveau schon einsteigen. Wir sind mittags in ein kleines Bistro im Ort gelandet. Bistro Tom heißt es und es ist direkt an einem kleinen Park. Da ist samstags auch immer der Marktplatz. Und wir konnten dank des unfassbar guten Wetters draußen sitzen. Das Wetter war wirklich ein Geschenk. Und es gab ein tolles Essen, es war unkompliziert, keine große Inszenierung. Und es war einfach nach den Weinen, die wir gerade hatten und nach dem, was wir gerade probiert hatten, auch genau das, was wir gerade gebraucht haben, um einfach die Sachen so ein bisschen sacken zu lassen und zu verarbeiten. Die Parkplatzsuche in Beaune war natürlich wieder ein Abenteuer für sich, aber das gehört irgendwie in Frankreich dazu und Gott sei Dank haben Holger und Hans-Christian diesen Part übernommen und wir sind schon ein bisschen früher aus dem Auto gesprungen und konnten so uns schon mal auf ja, die Weinkarte stürzen und den Wein für den Mittagsservice oder für unser Mittagessen aussuchen. Es war einfach eine schöne Pause, es hat gut getan, wir haben Frankreich in vollen Zügen genossen und Beaune konnten wir so ein bisschen aufsaugen, weil wir einfach so mittendrin im Geschehen waren. Wir sind dann noch nach dem Essen zu Edmond Fallot gelaufen, einer Senfmühle in Beaune. Und ich war echt gespannt, wie so eine Senfverkostung abläuft. Was kann ich darüber lernen? Was gibt es über den berühmten Dijon-Senf zu erfahren? Dass die Qualität bei Fallot stimmt, das war mir klar, weil ich kannte die Senf schon und wer Fallot kennt, der weiß auch, dass da nur ordentliche Sachen ins Glas kommen. Für die, die es nicht kennen, Edmond Fallot ist die letzte unabhängige Senfmühle im Burgund. Die letzte von, ist glaube ich damals Hunderten und seit 3 Generationen, ich glaube seit 1928, ist Familie Fallot dort ansässig. Und in den 70ern gab es eine kleine störrische Entscheidung und das zeichnet die Familie auch aus. Damals haben praktisch alle Senfhersteller in Frankreich auf Massenproduktion umgestellt, auf Hochgeschwindigkeitsmühlen, also die die Hitze erzeugen. Und damit wird das Senfkorn praktisch mit Hitze in Verbindung gebracht und dadurch wird es auch bitter. Und wenn es bitter wird oder wenn es warm wird, dann verschwindet beim Senf auch das Aroma. Also auch wichtig hier für die, die gerne kochen und mit Senf arbeiten wollen, niemals aufkochen lassen, sondern immer am Schluss, also wenn ihr jetzt eine Beurre Blanc zum Beispiel gemacht habt und ihr wollt eine Senfsoße machen und habt die Grundsoße fertig, dann nicht mehr erhitzen, keine Hitze mehr dazugeben, weil das Aroma des Senf verschwindet sonst und dann bleibt halt nur so ein bitterer, scharfer Ton. Ja, und diese Umstellung in den 70er Jahren, also praktisch in die Industrialisierung in der Senfherstellung, die haben Verloos damals nicht mitgemacht. Sie sind beim langsamen, kalten Mahlen zwischen Mühlensteinen geblieben. Auch immer eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Aber die wurde getroffen zugunsten des Geschmacks und der Qualität. Ich habe viel über die Pflanze erfahren. Es ist so ein bisschen aufgebaut wie, ich will jetzt nicht sagen Museum, so eine gläserne Manufaktur. Und dort sind wir auch durchgelaufen. Und was mich überrascht hat, war, wie wenig Zutaten guter Senf eigentlich braucht. Nämlich Senfkörner, Wasser, Salz und eine Säure. Hier muss man nochmal ganz kurz erklären. Diesen klassischen Dijon-Senf oder den berühmten Dijon-Senf, den kennen bestimmt viele von euch. Das ist aber keine geschützte Bezeichnung. Und dort wird auch hauptsächlich Essig verwendet. Im Moutard de Bourgogne ist diese Säure, von der ich vorhin sprach, kein Essig, sondern Weißwein aus dem Burgund. Und im klassischen Dijon-Senf war es lange Zeit Verjus, also dieser unreife Traubensaft. Das war damals im 18. Jahrhundert die Innovation eines Dijoner Senfmachers. Und damit ist der Dijon-Senf auch berühmt geworden. Ihr habt es schon gehört, also Dijon-Senf, das ist vielleicht wichtig, ist keine geschützte Bezeichnung. Aber was wirklich die geschützte Bezeichnung ist, ist Moutard de Bourgogne. Das aber noch nicht so lange, aber da erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Also, wir haben uns die gläserne Manufaktur angeschaut, haben uns die Mühlensteine, konnten wir wirklich sehen. Sie waren, es war ja Freitag, nicht mehr im Einsatz, aber wir haben gesehen, dass sie dort noch auf jeden Fall Verwendung finden und haben ein bisschen was über die Pflanze erfahren. Am Ende haben wir verkostet und das war, naja, ich sag mal so, von 8 Burgundern auf scharfen Senf, das ist echt ein Sprung gewesen. Aber es war total spannend zu sehen, was man alles aus Senf machen kann, wie er aromatisiert wird und wie ich ihn dann wieder weiterverwende. Da gab es viele Tipps und Tricks von unserer Führerin, die das wirklich spannend gemacht hat und dann den Senf auch noch in Rezepturen eingebettet hat. Was mich an Fallo besonders beeindruckt hat, war die Haltung oder die Vision des heutigen Inhabers. Er gehört mit Sicherheit zu den Pionieren, die in den 90er Jahren den Senfanbau zurück ins Burgund geholt haben. Denn über Jahrzehnte kam der berühmte Dijon-Senf zum großen Teil aus kanadischer Saat und im Burgund selbst war der Anbau fast verschwunden. 2009 ist daraus eine geschützte Herkunftsangabe geworden. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Moutard de Bourgogne. 100% burgundische Saat mit burgundischem Weißwein verarbeitet, in Bohnen hergestellt. Das ist das, was dieser geschützte Dijon-Senf ist. Also wenn ihr wirklich original Dijon-Senf haben wollt oder diese geschützte Herkunftsangabe haben wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr Moutard de Bourgogne kauft. Was die Winzer mit Pinot und Chardonnay machen, machen die Verloos mit Senf. Das war so ein bisschen mein Eindruck oder das war meine Brücke, die ich geschlagen habe. Sie nehmen Herkunft ernst, sie bleiben klein, das Handwerk wird verteidigt und auch wenn der Markt eine andere Richtung läuft, bleiben sie bei Qualität. Diese beiden Welten hatten für mich mehr miteinander zu tun, als ich vielleicht im ersten Blick hätte erkennen können. Für uns ging es danach ins Hotel und ich bin vorm Abendessen noch eine Runde spazieren gegangen in einem kleinen Bach, der direkt vor unserem Hotel vorbeifließt. Nach so vielen Eindrücken war das genau das Richtige. Nochmal raus, frische Luft und ganz tief durchatmen. Die Hotelküche an diesem Abend war stets bemüht, so will ich es sagen. Und will da auch ganz ehrlich sein, denn mehr war es an dem Abend nicht. Aber wir hatten an dem Tag ja schon so viel gute Kulinarik, dass das gar nicht mehr ins Gewicht fiel. Für meine Verhältnisse und die, die mich kennen, werden es vielleicht gar nicht glauben. Ich bin super früh ins Bett gegangen und ich war auch froh drum. Wir sind ganz früh gestartet und für mich hatte Tag 1 hier auch gereicht. Der Samstag, Tag 2, sind wir morgens nach Geoffrey-Chambertin gefahren, in die Côte de Nuit, also die Welt des Burgunds, wo sich alles um Pinot Noir dreht. Pierre Bouillot hat uns empfangen, ist die 6. Generation. Die Wurzeln der Familie liegen in Volnay. Dort sind die Bouillots seit 1850 Winzer. Sein Vater Lucien zog 1950 nach Geoffrey und kaufte dort die ersten Parzellen. Das Weingut heißt Lucien Bouillot. Und wir haben bei Pierre probiert. Pierre hat lange mit seinem Bruder zusammengearbeitet. 2003 haben sich die beiden getrennt. Pierre hat das Haus in Geoffrey übernommen und sein Bruder ist nach Chambol-Mussigny gegangen. Also Weingut Lucien Bouillot. 7 Hektar, 35.000 Flaschen im Jahr. Davon gehen ungefähr 85% in den Export in 22 Ländern. Im Klartext heißt das eigentlich, dass das gar nicht viel ist. In Frankreich ist Pierre Bouilloux fast unbekannt. Wir hingegen kannten ihn, weil wir mit Hans-Christian und Stefanie dort waren, die ihn vor Jahren entdeckt haben und seitdem mit ihm arbeiten. Das hat man gespürt an jeder Geste, an jedem Glas. Und ich weiß nicht, ob uns diese Tür ohne diese Beziehung überhaupt aufgemacht worden wäre. Wir waren ausschließlich im Keller und das passt zu Pierre, fand ich. Im Keller passiert das, was er so für seine Arbeit als entscheidend beschreibt. Ich würde es mal zusammenfassen als kontrolliertes Nichtstun. Wenn man ihm so zuhört, merkt man, das ist vielleicht das Schwerste, was man als Winzer aushalten kann. Nichts hinzufügen, nichts beschleunigen, nichts korrigieren. Den Wein einfach lassen. Und genau das hat man gemerkt und auch geschmeckt. Die Weine waren so authentisch, weil er so arbeitet, wie er arbeitet. Aber es war eine Authentizität, die mir auf der Reise selten so klar im Glas begegnet ist, wie in dieser Stelle. Für mich waren es alte Werte aus dem Burgund, eine traditionelle Stilistik, die selbst hier in der Region selten geworden ist. Manche sagen, oder man könnte sagen, Pierres Weine seien so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich finde, sie sind genau das, wofür Burgunder berühmt geworden sind. In einer Zeit, in der alles schneller, lauter und zugänglicher werden muss, hat Pierre oder bewahrt Pierre etwas, das die Region groß gemacht hat. Und das ist auch im Burgund selten geworden. Pierre hat uns den Wein direkt aus den Fässern gezogen, hat jedem Glas seine Zeit gegeben. Leider mussten wir immer mal wieder spucken, weil es anders einfach nicht geht, wenn man den ganzen Tag probieren möchte. Und es ist uns extrem schwer gefallen. Die Reben vom Weingut sind im Schnitt über 55 Jahre alt und in manchen Lagen sogar über 90 Jahre alt. Das ist auch Substanz, die lässt sich nicht beschleunigen. Der Winzer selbst hat mich beeindruckt. Wenn man mit Pierre gesprochen hat, der ruht in sich, ist charmant, ruhig, herzlich, total bei der Sache, ohne sich darstellen zu müssen. Er spricht über seine Weine so ein bisschen wie über alte Freunde. Und sein Credo, er sucht nicht nach dem schnellen zugänglichen Wein, sonst verliert man Tiefe und Terroir. Es gab so einen Satz, der mir und Stefanie besonders hängen geblieben ist. Und Stefanie ist schon ein bisschen schneller gewesen als ich mit dieser Folge und hat das auch schon als Post zusammengefasst. 250 Meter. 250 Meter Luftlinie zwischen zwei Parzellen. Und die Weine, die daraus kommen, sind nicht ähnlich, sondern grundverschieden. Völlig andere Aromatik, andere Würze, andere Tannine, anderes Gerbstoff. 250 Meter. Und alles verändert sich im Glas. Das ist Burgund. Das ist auch der Grund, warum die Arbeit dort so anspruchsvoll ist. Man kann nicht großzügig denken im Burgund, sondern man muss präzise denken. Und das ist das, was Pierre auch macht, Parzelle für Parzelle denken. Und dann kam ein Fass, ein Nouilly-Saint-Georges Premier Cru aus der Lage Les Bruyères, auch Jahrgang 2025. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Reben ungefähr 80 bis 90 Jahre alt. Und was Pierre da aus dem Fass gezapft hat, hat mich und ich glaube auch alle anderen in dieser Probe innehalten lassen. Das war fein, komplex und großartig mineralisch. Wir waren uns einig, schon bevor das Glas leer war, der Wein wird groß. Wir haben ernsthaft überlegt, ob wir nicht zusammenlegen und das ganze Fass kaufen. Und falls Pierre das hört, denkt dran, wir haben mündlich schon mal reserviert. Pierre hat unsere Reservierung mit einem Lächeln aufgenommen. Wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass jemand burgundverrückt aus seinem Keller rausgeht. An dieser Stelle geht ein Gruß raus an zwei Kollegen, die uns damals im Bordeaux begleitet hatten, diesmal aber nicht dabei waren. Also, wenn ihr einsteigen wollt in unser Burgunder-Invest, meldet euch. Die Namen reiche ich in den Shownotes nach und vielleicht fahren wir nochmal hin und probieren das Fass nach. Pierre hat noch einen Wein, den er nur ungern rausrückt. Seinen einzigen Weißwein. Ein Puligny-Montrachet Premier Cru Le Perrier. Ich habe mich gewundert, warum er den ich von Anfang an mit in der Probe hatte. Aber wenn ich euch die Geschichte erzähle, wird es fast klar. Die Geschichte dazu ganz kurz, weil sie einfach so schön hier reinpasst und auch zu dieser Reise passt. Pierre hat diese Parzelle 2006 gekauft. Damals hat sich ein Komitee aus Puligny-Anwohnern formiert und versucht, den Verkauf zu verhindern, weil Pierre für sie ein Außenstehender war. Er hat am Ende sich durchgesetzt, weil er als Tausch eine Zelle Volnay angeboten hat. Sein Satz dazu, wenn man etwas nur einmal im Jahr macht, muss man es richtig machen. Und das habe ich im Nachgang nachgeschaut, weil der Puligny so im Kopf geblieben ist und ich nochmal schauen wollte, warum er nur diesen einen macht oder diesen einen Weißwein und hauptsächlich Rotwein. Und ich war ganz froh, dass wir ihn probieren durften. Er war besonders, weil er nach den Rotweinen extrem präzise und klar zu verkosten war. Er war super mineralisch, mit einem langen Abgang. Sensorisch hat er, will ich mal sagen, uns ein bisschen aufgeweckt nach all dem Tannin und Gerbstoff. Bei den Qualitäten, die wir im Keller hatten, waren wir sowieso alle hellwach. Aber dieser Weiße hat nochmal eine ganz andere Frische in den Mund gebracht. Und wir wussten in dem Moment, warum Pierre ihn ungern rausgerückt hat. Nach Bouillot sind wir noch ein bisschen durch Geoffrey Chambertin gelaufen, was wirklich schön war. Mit diesen Gärten, den Innenhöfen und diesem hellen Stein, von dem ich euch schon im Intro erzählt habe. Und mir war an der Stelle schon ziemlich klar, dass ich noch einmal ins Burgund zurückkehren werde. Mittagessen war im Bistro Lucien. Und damit das hier nicht durcheinander geht, das hat nichts mit der Domaine Lucien Bouillot zu tun, die wir gerade verkostet hatten, sondern ist ein eigener Laden mitten in Geoffrey. Also klassische französische burgundische Küche mit ein paar modernen Akzenten. Sie haben ein Bib Gourmet von Michelin und das Schwesterrestaurant im selben Haus hat, glaube ich, sogar einen Stern. Wir haben uns dann praktisch für die zugänglichere, bezahlbare Variante entschieden. Ich bin gar nicht so richtig sicher, ob Hans Christian das alles gewusst hat, aber wir waren überzeugt an dem Mittag, oder ich war davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall an so einem Stern kratzen und den hätten sie auch, zumindest was wir mittags bekommen hatten, auch verdient. Also der Laden war echt eine Überraschung und das im positiven Sinne. Wir wollten wir hatten gehofft, dass wir auf die kleine Terrasse im Innenhof uns platzieren dürfen, aber die war reserviert und das hat uns anfangs so ein bisschen enttäuscht. Dann haben wir uns aber einen Tisch auf der zweiten Terrasse gegeben und das war perfekt. Ich will mal sagen, der Service war französisch unaufdringlich mit einer klaren Dominanz des Servicemitarbeiters, der die Karten gebracht hat, freundlich, aber ohne großes Aufheben. Und ja, so, ich glaube, so kennt man das auch aus Frankreich, vor allen Dingen, wenn der Laden besonders gut läuft. Wir wollten à la carte essen und sind dann auf der Rückseite des Menüs oder der Karte sind uns dann die Mittagsmenüs aufgefallen. Die sind direkt aus dem à la carte zusammengestellt gewesen und ich glaube irgendwie für 39 und 45 Euro konntest du da drei Gänge dir aussuchen und das finde ich krass kalkuliert und natürlich ist die Portionsgröße dort angepasst, aber ja, das macht einfach Freude, das zu bestellen und mittags auch zu bekommen. Ich habe Schnecken bestellt, das gehört für mich in Frankreich dazu und danach gab es Kalbsblankett und das war ja für mich ein weiterer Moment, warum ich gewusst habe, dass ich hier auf jeden Fall nochmal herkomme. Das Blankett war nämlich aus Kalbskopf gemacht, was nicht jeder mag. Ich liebe das sehr. Und es war eine großartige Soße, ein perfekter Garpunkt. Und durch den Kalbskopf war es einfach super saftig. Ich habe die anderen einfach am Tisch probieren lassen, weil es so gut war, dass ich es nicht für mich behalten wollte. Die Weinkarte im Bistro Lossa hat knapp 800 Positionen und man konnte die ganzen ausgetrunkenen Flaschen, wirklich auch große Namen, große Jahrgänge, mit unfassbarem Wert, auch überall im Bistro sehen. Da gab es auf der Karte wirklich tolle Jahrgänge. Es gab Vertikalen mit großen Namen. Und ja, wenn du dort Sommelier bist, dann kannst du dich richtig austoben und kannst wirklich auch viel am Tisch verkaufen. Wir haben uns zu Beginn für einen Schaumwein entschieden und danach einen 23er Burgunder, den wir selbst ausgesucht hatten. Und zum Hauptgang wollten wir nochmal nachlegen. Und dann gab es, anfangs gab es ja den Servicemitarbeiter und dann gab es den Sommelier und der kam dann nochmal an den Tisch und hat uns einen 22er Saint-Aubin von Roupier Fils empfohlen. Ein Saint-Aubin liegt, also für euch nochmal zum Einordnen, liegt direkt zwischen Chassagne und Poligny, also mitten in so einem Premium-Gebiet der Côte d'Aubon. Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen die unterschätzte kleine Schwester der beiden großen Premier-Prestige-Regionen und hatte zumindest das, was ich wahrgenommen habe im Burgund, für mich oft das bessere Preis-Genuss-Verhältnis. Und der Sommelier hat uns in dem Moment nicht in die nächsthöhere Liga geschickt, obwohl diese Karte, die er hat, zur Verfügung hat, das wirklich mühelos hergegeben hätte. Er wollte uns etwas zeigen, wovon er überzeugt ist und er wollte uns überraschen und das hat er geschafft. Der Wein war ein absoluter Treffer. Und ich fand es einfach unfassbar mutig. Ich glaube, dass er schon gemerkt hat, dass wir uns auskennen und trotzdem hat er seine Linie nicht verlassen. Er hat die Linie eingeschlagen, die er für richtig hielt. diese 800 Positionen auf der Karte, ein Tisch mit Weinliebhabern und wir waren sehr empfänglich für nächste Stufe und nach oben zu korrigieren, wären für ihn ein leichtes Spiel gewesen, einen großen Namen rauszuziehen, einen Premier Cru oder einen Grand Cru zu empfehlen. Aber er hat das gar nicht ausgenutzt. Er hat empfohlen, was er für richtig hielt und er hat es klar adressiert, ohne es zu rechtfertigen. Ich mochte das total und ich fand es super sympathisch. Was ich auch in Frankreich mag, ist, der Sommelier ist dort Sommelier oder die Sommeliere ist Sommeliere. Der Service ist Service und das ist klar getrennt. Der Mann an unserem Tisch war ausschließlich für den Wein zuständig und er hat das mit einer Ruhe gemacht, die in Deutschland selten geworden ist, weil bei uns oft der Service-Mitarbeiter alles gleichzeitig sein muss. Eindecken, Speisen erklären, Weinberatung, Kasse, alles in einem, oft im selben Tempo. In Frankreich ist das ein anderes Berufsverständnis, eine, ich will sagen, klarere Rollenverteilung. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber für die Qualität einer Weinberatung am Tisch macht es einen Unterschied. Und das spürt man auch als Gast. Und wenn ich auf meine Türenidee zurückkomme, auch das ist eine Tür, die sich an dem Mittag aufgemacht hat. Nicht durch eine Beziehung, die wir mitgebracht hätten, sondern durch jemanden, der seinen Job ernst nimmt, der eine Empfehlung wagt, der seinen Tisch gut liest. Das ist Gastgeberkultur. Das ist Gastgebersein. Vom Mittagessen ging es weiter nach Ladois, also wieder zurück in die Côte de Beaune, an den Fuß des Coteau de Coton. Und das ist eine kleine geografische Besonderheit, die ich euch kurz erklären muss. Der Coteau de Coton ist der einzige Hügel im gesamten Burgund, an dem rote und weiße Grand Crus nebeneinander wachsen. Auf der einen Seite kommt der berühmte Coton Chamagne her, eine der größten Weißweine der Welt. Und auf der anderen Seite die roten Cotons, also Pinot Noir auf Grand Cru Niveau, alles am selben Hang. Captain Gagnon sitzt direkt unter diesem Hügel und die Auffahrt zum Weingut hat mich ans Bordeaux erinnert. Eine unfassbar lange Einfahrt, alles super gepflegt, du fährst praktisch zwischen den Reben hoch und am Ende steht ein kleines Herrenhaus, das fast wirkt wie so ein Schlösschen. Vor dem Haus gab es als Entree ja so einen Kubus mit einer großen Aufschrift, aus weißen, also aus leeren Flaschen, weiße und dunkle. Und von weitem konntest du schon lesen, Ladois 2025. Die Captains sind seit dem 17. Jahrhundert in dieser Region, ursprünglich als Weinhändler. Die Domaine Gagnereau wurde 1802 gegründet. Und auch hier hat wieder durch eine Heirat die Verschmelzung stattgefunden zur heutigen Domaine. Nämlich 1864 heiratete Marie Gagnereau François Capitaine, einen Weinhändler. Und aus dieser Verbindung entsteht, was wir heute Captain Gagnon nennen. Marie hat dieses Weingut nach dem Tod ihres Mannes, der leider sehr früh eingetreten ist, alleine weitergeführt. Das war ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts. Im Burgund war gerade Reblauskrise und der komplette burgundische Weinbau war praktisch verwüstet. Und sie hat in dieser Zeit die Entscheidung getroffen, nicht zu verkaufen, sondern das Weingut zu halten und neu zu bepflanzen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung den Grundstein für alles gelegt hat, was wir dort heute sehen konnten. Was dort heute steht. Eine Frau, die sich entschieden hat, zu bleiben in einer Zeit, in der viele Winzer das Feld geräumt haben. Heute führt die 9. Generation das Haus, die Geschwister Pierre-François und Delphine mit ihren jeweiligen Partnern. Pierre-François macht die Vinifikation seit 2009 und seine Frau Julie war es, die uns durch den Keller geführt hat. Es war eine tolle familiäre Atmosphäre. Julie war sehr wissend und das alles ohne Inszenierung, ohne sich groß darzustellen. Man hat gemerkt, da ist einfach jemand, der genau weiß, was im Keller liegt und sich die Zeit nimmt, es uns auch zu zeigen. Mittendrin im Tasting kam ihr Sohn rein, mit Fahrradhelm auf dem Kopf und brauchte ganz schnell was von Mama. Und Julie hat das ohne große Geste geregelt und einfach weitergemacht. Working Mom, sage ich nur. Solche Szenen kenne ich gut und ich finde es großartig, dass auch dort auf diesem Weingut beides geht. Auf den Flaschen, aus denen wir probiert haben, waren keine Etiketten, nur Nummern. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen den Überblick verloren. Im Detail kann ich euch deshalb nicht zu jedem Wein etwas sagen. Aber das Drumherum ist mir ganz klar im Kopf geblieben. Wir haben Jahrgang 2025 quer durch die Lagen probiert. Was im Keller von Captain Gagnon lag, hat mir vor allem Respekt eingeflößt. Ehrlich gesagt, großen Respekt. Also, wir reden hier von Echezieux, Clos de Vougeot, Coton Chamagne, Alox Coton. Das sind Namen, weiße wie rote Grand Crus, die in der ganzen Welt zu den größten gehören. Und wir waren in einem Keller, in dem solche Weine reifen und entstehen. Für mich war das der absolute Wahnsinn. Stilistisch geht die Domain eine sehr zurückhaltende Linie. Sie verwenden maximal 10% Neuholz und das ist deutlich weniger als der Burgund-Standard, der eher bei 20-30% liegt. Das Holz steht im Dienst des Weins, nicht andersrum. Und das schmeckt man, weil die Frucht klar ist, die Lage präsent, das Holz nicht im Vordergrund steht. Die Pinots und auch die Weißweine sind, ich will immer sagen, zart, finessenreich. Gerade die Pinots sehr fruchtbetont. Und sie haben auch in der Jugend schon Spaß gemacht und haben trotzdem ein großes Potenzial zu altern. Ich sage euch ganz ehrlich, junges Burgund den ganzen Tag zu probieren, ist echt anspruchsvoll. Das ist keine Nebenbeiverkostung. Da arbeitet der Gaumen mit, da arbeitet der Kopf mit und am Nachmittag waren wir alle ein bisschen müde, weil so viele Eindrücke zusammenkommen, dass man wirklich sich konzentrieren muss. Als wir mit Julie aus dem Keller kamen und sie uns verabschiedete, ist gerade der Seniorchef in einem alten Renault losgefahren, auf dem Weg zum Weinberg. So ein richtig schöner Oldtimer. Das war nochmal eine ganz besondere Stimmung zum Abschied. Mir ist generell auf dieser Reise aufgefallen, wie viele alte Autos im Burgund unterwegs sind. Schöne, gepflegte Wagen, die einfach noch da sind, weil sie da sein dürfen. Und ich finde, sie passen zur Region und zu diesen alten Weinen und Stilistiken, die hier gepflegt werden. Hier wird mehr bewahrt als digitalisiert. Und auch hier, das gehört zu meiner Türenidee dazu, hat uns nicht ein offizieller Termin in den Keller gebracht. Es war wieder die Beziehung von Hans Christian und vielleicht auch die Familie von Hans Christian, die diese Beziehung über Jahre aufgebaut hat. Und es war Marie Gagnon, die vor mehr als 100 Jahren die Tür für all das überhaupt erst offen gehalten hat, indem sie als Witwe in der Reblauskrise nicht aufgegeben hat. Nach Capitaine Gagnon sind wir zurück nach Beaune ins Hotel, haben uns dort kurz frisch gemacht. Und ich wollte raus. Ich wollte Beaune nochmal sehen. Ich wollte vor dem Abendessen einfach noch durch die Straßen laufen und hatte Gott sei Dank in Stefanie und Hans Christian und auch Holger Mitläufer gefunden. Also wir sind nochmal zu Fuß nach Beaune. Stefanie und ich waren ein bisschen shoppen und wir haben uns einfach so ein bisschen durch die Gassen und Straßen treiben lassen und sind dann in einem Hinterhof gelandet, der Arche des Vins. L'Arche du Vin oder L'Arche du Vin hieß es, glaube ich. Das ist eine Adresse, die war null an der Hauptstraße. Also die war abseits von diesem ganzen Touristengetümmel, wobei das jetzt auch nicht stark war. Aber ich sage jetzt mal so von den Sachen, die man so eindrücklich sieht. Also du gehst durch einen Torbogen in einen Innenhof und da sitzen junge, weinaffine Menschen. Und der Laden ist gestaltet wie eine Apotheke. Und mit Regalen, die dir die Sprache verschlagen, wenn du anfängst zu lesen, was da drin steht. Die Karte, schwer, groß, dick wie die Bibel, hat über 1500 Referenzen. 1500 Weine in einem Bistro. Ich würde sagen 60% Burgund, 40% der Rest der Welt. Viel tiefer in den Jahrgängen und auch viel bio- und biodynamischer Weinausbau. Eine deutliche Affinität zu Champagnern, die nicht oder nur sehr wenig dosiert werden. 2024, habe ich im Nachgang gelesen, wurde diese Karte als schönste Weinkarte Frankreichs ausgezeichnet. Und wenn man da reinblättert, versteht man warum. Da geht man hin, wenn man wirklich probieren will. Mehrere Sommeliers liefen durch den Laden und haben Empfehlungen ausgesprochen. Also, ich will es mal so in dieser saloppen Sprache sagen, da finden auch die Freaks etwas, was sie noch nicht kannten. Wir wollten eigentlich nur kurz auf ein Apero und es sind 2 Flaschen Schaumwein geworden. Nach den Roten und den Burgundern des Tages hat sich das einfach irgendwie richtig für uns Atem gefühlt. Was Sprudeliges, etwas Aufgewecktes. Auf der Karte, da steht der Wein ganz klar im Vordergrund in dem Laden, gibt es dann noch ein paar kleine Häppchen. Wir haben uns für gefüllte Eier entschieden. Die haben unfassbar gut zu diesem Sprudel gepasst. Ehrlicherweise wäre ich dort versackt. Und das Einzige, was mich da rausgebracht hat, war die Reservierung fürs Abendessen. Also ein weiterer Grund, ins Burgund zurückzukehren beim nächsten Mal mit mehr Zeit für L'Arche du Vin. Ja, und dann wartete schon die Reservierung fürs Abendessen. Und das ist die Geschichte, die ich euch noch erzählen muss, weil sie genau zu meiner Türenidee passt. Wir sind nämlich ins Slendedor gegangen. Slendedor ist eine vietnamesische Restaurant-Ikone aus San Francisco, habe ich im Nachgang herausgefunden, die seit 1995 existiert und ist gegründet worden von Charles Phan, einem vietnamesischen Koch oder einen im Vietnam geborenen Koch, der in Kalifornien auch mit einem der wichtigsten Kochpreise der USA ausgezeichnet wurde. Also normalerweise ist das Slendedor in San Francisco, im Napa. Und ausgerechnet im Boden haben sie ihre einzige internationale Dépendance aufgemacht. Im Hotel Maison 1896, Place Fleury, für alle, die mal hinfahren wollen. Also, und das Ganze, also das Hotel gehört Familie Truffin, also einer der großen Burgunderfamilien. Die Geschichte hinter dieser Tür ist, der Weindirektor des Hauses heißt Mark Bright. Er ist Mitbegründer des Restaurants in San Francisco. Ich glaube, die haben 2 Sterne. Und Mark hatte seine erste Berührung mit Wein als 15-Jähriger, und zwar mit Véronique Truffin, also hier in Bonn. Er war mit 21 schon Sommelier. Also sie hat ihn an die Hand genommen, er hat viel über das Thema Wein gelernt und konnte mit 21 schon im Restaurant als Sommelier arbeiten. Wenn man diese Karriere verfolgt oder wenn man sich da reinliest, dann würde ich sagen, ist Bonn eine Rückkehr an den Ort, an dem alles angefangen hat für ihn. Und genau das ist der Punkt, über den ich in dieser Folge spreche. Türen, die sich öffnen, weil irgendjemand jemanden mitgenommen hat. Wir haben im Slanted Door in einem Separé gesessen, was für unsere Gruppengröße, glaube ich, und auch für den, naja, ich will mal sagen, weinträchtigen Zustand unserer Gruppe eine gute und kluge Lösung war. Das Konzept des Hauses ist Sharing, also Teller in die Mitte, alle probieren mit. Wir haben es am Anfang nicht ganz so verstanden und mussten nochmal nachfragen, aber auch dort exzellenter Service, der uns das mit viel Geduld nochmal erklärt hat. Vietnamesische Küche in burgundischen Zutaten und Weine angepasst. Also eine Verschmelzung, eine Kombination, wo ich glaube oder meine, dass sie nur hier in Bonn funktioniert. Wir hatten uns für eine Rouillé Premier Cru entschieden und den haben wir auch den ganzen Abend durchgetrunken aus der Côte Chalonnaise und der hat einfach super zu all dem gepasst, was da auf den Teller lag. Jeder konnte sich was aussuchen, jedes Gericht war dabei und ich liebe das mit diesem Sharing, weil wir dann einfach die ganze Karte probieren konnten und das schafft man natürlich alleine irgendwie nicht. Und ich möchte, glaube ich, sagen, das war einer dieser Abende, an denen man kein Ende sucht. Normalerweise wäre ich noch an der wunderschönen Bar versackt. Vielleicht bei einer Chartreuse. Das ist, was man in Frankreich offenbar immer noch trinkt. Und das ist, für mich ist das eine ganz eigene Geschichte und auch nochmal so ein Rückblick auf meine Karriere. Das erzähle ich euch vielleicht nochmal ein anderes Mal. Ich kann mir bis heute nicht merken, was Chartreuse genau ist, obwohl Stefan Gass aus der Schwarzwaldstube mir es damals mehrmals erklärt hat. Und es dort auch immer noch auf dem Digestivwagen, glaube ich, steht. Also wir haben die Chartreuse ausgelassen, sind zurück ins Hotel gelaufen. Mehr ging an dem Abend einfach nicht. Es waren viele Eindrücke, es war viel Probieren und es ist anstrengend, auch wenn es total schön ist. Tag 2 hatte mehr Wein in sich als die meisten Wochen des vergangenen Jahres und es war für mich ein gelungener Tag. Ich bin spät, aber sehr zufrieden ins Bett gefallen. Am Sonntagmorgen war ich, wie schon am Vortag, früh wach. Ich bin jeden Morgen, bevor wir losgefahren sind, nach Bonn gelaufen. Ich habe dort ein Café au lait oder ein Cappuccino mit einem Croissant oder einem Eclair in der Sonne genießen dürfen. Mein Frühstück vor dem Frühstück. Das war schön, weil es so eine private Runde durch eine Stadt war, die gerade erst aufgewacht ist. Am Sonntag bin ich aber nochmal zurück zur Gruppe und habe dort auch das Frühstück im Hotel nochmal mitgenossen. Wir haben in Ruhe ausklingen lassen, haben unsere besten Momente nochmal durchgesprochen. Das war echt ein schöner Abschluss. Genuss hat uns die ganze Reise verbunden, aber genauso die Gespräche. Erfahrene Weinkenner und Trinker waren dabei und Menschen, für die das eine andere Tiefe hatte. Zum Beispiel Ralf Marco. Ralf wird über diese Reise einen ausführlichen Bericht für den Servicebund machen. Und wer ihm auf LinkedIn folgt, hat von der Reise schon einiges gelesen. Was mich besonders gefreut hat, er ist nicht so tief im Wein wie wir am Tisch, aber er ist über 3 Tage hinweg in dieses Thema hineingewachsen. Und am 3. Tag hat man das gar nicht mehr gemerkt, dass er gar nicht so viel Erfahrung mit dem Thema hat. Ich würde sagen, er hat sich gut mit uns eingetrunken. Und es war schön zu sehen, wie jemand anfängt, Weine zu beurteilen, die vorher andere Maßstäbe gehabt hätten in seinem Leben. Das ist genau das, was ich an dieser Branche so liebe. Sie öffnet sich, wenn man die Tür einen Spalt aufmacht. Wir haben wirklich viel gelacht in diesen 3 Tagen. Wir hatten das gleiche Verständnis, den gleichen Respekt vor dem, was im Glas war. Und wir hatten eine große Dankbarkeit für Hans Christian und Stefanie, die diese Reise möglich gemacht haben. Diese Reise hätte ohne die beiden in dieser Form nicht stattgefunden. Danke nochmal an dieser Stelle an euch beide. Dann sind wir zurückgefahren. Jeder so ein bisschen in seinen Sonntag gerutscht und ich bin mit Hans-Christian und Stefanie noch in Ruhe Mittagessen gewesen im Gasthaus Wilder Wolf in Bühl. Ein einfacher, gut gemachter Wurstsalat im Biergarten. Hendrik Thoma hat immer gesagt, das Beste an der Weinprobe ist das Bier danach. wir hatten alkoholfreies Radler, aber es hat einfach super gut dazu gepasst. Und das war der perfekte Abschluss eines Wochenendes, an dem ich endlich wieder richtig Wein erleben durfte. In den letzten Monaten war viel Strategie, viel Schreibtisch, umso schöner, mal wieder 3 Tage am Stück am Glas zu sein. Ich bin dann heimgefahren, zu Hause wartete Spargel auf mich und auch der war großartig. Aber diesmal kein Wein dazu. Ursprünglich wollte ich am Sonntag noch auf die Mainzer Weinbörse. Ich wollte einen Halt machen auf dem Weg nach Hause. Aber für mich hatte das Wochenende genug Wein gesehen. Mainz hatte ich auf Montag verschoben und davon erzähle ich euch in der nächsten Folge ausführlich, versprochen. So viel aber schon mal vorweg. Es war ein großes Klassentreffen und ich habe unter anderem Desiree Schröder von Losen getroffen. Und sie hat mich auf eine Idee gebracht, die ich euch hier nicht vorwegnehmen will, aber schon mal so viel. Es geht um die Frage, wie wir Menschen für gereifte Weine begeistern können. Also weg von diesem Image, was wir haben in Deutschland, Jungweintrinkerland zu sein. Denn viele Weine brauchen diese Zeit und wir müssen das unseren Gästen, wir müssen das unseren Endverbrauchern ermöglichen, diese Weine auch gereift probieren zu können, damit sie einfach dieses Potenzial und auch wirklich die ganze Philosophie des Weines verstehen, der einfach manchmal Zeit braucht, 1, 2, manchmal 5 Jahre. Und Desiree hatte einen Ansatz, in erster Linie müssen diese Weine bezahlbar sein für den Gast, aber auch für den Gastronomen. Und damit sind wir wieder bei der Kalkulation. Eine eigene Folge dazu mache ich mit Desiree. Das habe ich mir fest vorgenommen und die Einladung an dich, liebe Desiree, geht hiermit raus. Was kommt noch? Über Pfingsten geht's für mich in die Champagne, im Anschluss in die Wachau zum biodynamischen Workshop am Nikolaihof. Also die Tankstellen Miniserie aus Folge 15 läuft und ich freue mich auf alles, was kommt. Und damit komme ich zu meinem Royal to go in dieser Folge. Wenn ihr eine Sache aus dieser Folge mitnimmt, dann diese. Holt euch euren nächsten Wein nicht über Punkte, nicht über ein Bewertungsportal. Holt ihn euch bei einem Menschen. Geht zu eurem Winzer, eurem Händler, eurem Sommelier, eurer Sommeliere, eurem Lieblingslokal. Fragt jemanden, der etwas weiß und lasst euch eine Geschichte mitgeben. Nichts Großes, eine Empfehlung, eine Lage, ein Jahrgang, eine Anekdote. Einen Wein, den ihr beim Trinken zuordnen könnt, weil ihr wisst, wer ihn gemacht hat und warum. Und falls ihr nach dieser Folge Lust auf einen Wein bekommt, von dem ich heute erzählt habe, die gibt es im Vinarium Zink in Bühl bei Hans Christian und Stefanie. Bei den beiden findet ihr nicht nur großartige Burgunder aus dieser Folge, sondern eine große Auswahl, gewachsen aus persönlichen Beziehungen und Geschichten. Von Menschen für Menschen. Im Burgund konnte ich nicht nur lernen, ich konnte auch auftanken. 3 Tage, 3 Winzer, 3 Türen, die ich nicht selbst aufgemacht habe. Aber sie haben sich geöffnet, weil jemand neben mir stand, der seit Jahren an diesen Türen klopft. Das war Folge 16. Ich bin Maja Kirsch und Kirsch Royal ist eine Produktion von Studio Venezia, der Podcast Company.